Ja, ein besonderes Kapitel. Ich bin eine Witwe ohne Trauschein. Und hier spreche ich jetzt über Liebe, Verlust und vor allen Dingen das Weiterleben und Weiterlieben. Ich bin eine Witwe ohne Trauschein. Ein besonderer Begriff vielleicht. Eine, den viele gar nicht so kennen oder den finden sie vielleicht auch irritierend. Denn Witwe, das klingt ja nach Ehe oder Standesamt, nach einer Urkunde und einem Ring. Aber Liebe fragt natürlich nicht nach Formularen und auch nicht nach amtlichen Bescheinigungen und Trauer auch nicht. Die Trauer fragt nicht. In meinem Leben habe ich lange bisexuell gelebt. Ich war verheiratet und ich habe auch Frauen geliebt. Aber ich liebe natürlich die Menschen auch generell, weil ich einfach Menschen mag. Liebe war für mich niemals eng. Und niemals auch nur so etwas wie eine Kategorie. Es war keine Zuordnung. Aber irgendwann so, Ende 22, spürte ich sehr deutlich, dass jetzt männliche Energie in mein Leben gehört. Zu der Zeit habe ich einen intensiven, schamanisch ausgerichteten Prozess gemacht. Durchschritten. Es war ein Seminar zum Thema Gestaltwandel. Und im Zuge dieser Arbeit, das war in der Nähe vom Bodensee an der Argen, merkte ich, dass in meiner Veränderung, in der Transformation, die ich suche, die ich brauche, jetzt männliche Energie in mein Leben gehört. Es war also Zeit, ja, für einen männlichen Begleiter, aber nicht nur das. Ich schrieb auf einen Zettel, ich lasse meine Haare wachsen, ich trage bunte Kleider und ich suche männliche Energie. Das war also kein spontaner Gedanke, das entstand. Das war sowas wie ein inneres Wissen, eine innere Sehnsucht, ein Ruf, ganz im Sinne der Heldenreise. Davor, ja, ist viel passiert. Dann kam der Winter 22. Das war eine Zeit des Wandels. Das war ein Winter zwischen den Welten, zwischen Heimat und Aufbruch, ein ganz starker Winter der Einkehr, des Rückzugs, der war schwer und brachte mir viele Fragen. Und dann erkannte ich natürlich auch, dass ich überhaupt erst einmal üben muss. Wie geht denn das? Plötzlich wieder einen Mann zu lieben oder mich ihm überhaupt zu nähern. Also auch einen Mann zu suchen. Nun ja, wie man das macht, ist hinlänglich bekannt. Man trifft einen Menschen im Leben oder auf einer Plattform oder ähnliches. Ja, früher gab man eine Zeitungsannonce auf. Jetzt setzt man irgendwo ein Profil in die Welt. Ja, aber wie nähert man sich, wenn man viele Lebensformen gelebt hat und dennoch spürt, jetzt brauche ich was Neues oder jetzt beginnt was Neues? Ja, und dann traf ich Josef. Jupp, er nannte sich Jupp, ein Wikinger. Also wir hatten sozusagen dasselbe Stammesgebiet, was unsere Herkunft anging. Und Jupp ist Norddeutsch für Josef. Ich begann ihn aber Josef zu nennen, weil ich seinen Namen sehr mochte. Ja, das war einer mit Motorrad, mit Händen, kräftig, voller Holz und Leben. Ein echter Zimmermann, einer, der Ruderboote bauen konnte, Motorräder schrauben, Baustellen beaufsichtigen, Häuser und Schulen entstehen ließ. Ein Handwerker, also auch einer, der irgendwie mit den Händen dachte, mehr als mit dem Kopf. Einer, der das Holz liebte, die Werkstatt und die Arbeit. Einer mit einer Leserechtschreibschwäche. Und zugleich habe ich gedacht, das ist einer, der mit beiden Beinen im Leben steht und eine ganze Menge Grips in der Birne hat. Aber auch einer, der mit dem Leben viel gezaudert hatte. Ein Witwer übrigens auch. Und einer mit einem Zopf. Ich begann also, einen Mann zu lieben, mit allem, was dazugehört. Und das war irgendwie auch richtig, richtig schön, ein besonderer Sommer. Und dann stand so ein Bild in meinem Kopf. Es gab ein erstes Bild von Zukunft. Das war jetzt nicht kein großes Feuerwerk, sondern das war so ein kleines Landschaftsbild im Nebel, was so langsam sichtbarer wird. Wie wollen wir denn wohnen? Wie wollen wir leben? Und vor allen Dingen auch wo? Wir bekamen also Zukunft, ein gemeinsames Bild. Der Sommer 23 war schon speziell, generell. Mein bester Freund starb. Das war vorherzusehen, aber dann dennoch schwer, ihn loszulassen, ihn zu betrachten. Kurz darauf meine Katze, mit der ich 21 Jahre gelebt hatte. Dazu später mehr, weil meine Katze und ich waren ja auch im Wohnmobil unterwegs. Ja, und ich nehme es jetzt vorweg. Ganz unverhofft starb Josef. Von einer Sekunde auf die andere. Von jetzt auf gleich also. Wir waren gerade dabei, die erste gemeinsame Wohnung zu renovieren. Wir hatten einen kleinen Disput, wie man nun dieses eine Zimmer am besten renoviert, wie man die Wände beschneidet, die Tapeten beklebt oder streicht und wie das mit dem Fußboden geht und ähnliches. Und dann gab es eine Situation, wo er mich fragte, Barbara, was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, ach Josef, bring doch einfach mal den Müll raus. Und dann sah ich ihn auch noch mit den Säcken voller Müll über den Hof gehen. Ich war beschäftigt, ich hörte Musik und strich so vor mich hin und merkte das alles auch überhaupt nicht. Er kam auch nicht sofort zurück, aber da er sehr redselig war, dachte ich, na, das ist ja, er macht jetzt hier Kontakt zu den Nachbarn und ähnliches. Ich sah und hörte draußen Krankenwagen und später sogar einen Rettungshubschrauber. Aber ich war halt einfach auch beschäftigt, irritiert. Ich dachte, nun gut, das hat einen der Nachbarn vielleicht erwischt und Josef hilft. Dann winkte mich ein Nachbar runter, als ich aus dem Fenster kam. Ich ging die Treppe hinunter, Stufe für Stufe, und dann sah ich sie da alle unten. Ein übliches Bramborium aus Sanitätern und Rettungsärzten, ein riesiges Team, was da stand und hockte und kniete und versuchte eben Josef wieder ins Leben zu bringen. Ich ging auf sie zu und ich glaube, ich hätte das über jeden Menschen in meinem Leben gesagt. Bitte tun Sie alles, um diesen kostbaren Menschen ins Leben zu holen, wieder ins Leben zu holen oder ihn eben dort zu halten. Das sagte ich dreimal. Und dann sagte ich noch, im Versuch freundlich zu sein und etwas Größeres, Besseres zu bewirken, ich komme aus der Pflege, ich weiß, was Sie hier tun und dafür habe ich großen Respekt. Pause. Die Ärztin guckt mich an und sagt, dann wissen Sie auch, dass das hier keinen Sinn mehr macht. Ja, ich wusste das. Josef war groß, der lag wie ein Lulatsch lang auf dem Fußboden in der geöffneten Haustür eines späten Novembertages. Alles brach auf. 5 oder 6 Stunden saß ich später im Hauseingang, bei Schneesturm, Kälte, neben Josef. Zwischendurch ging ich in die Wohnung, wärmte mich auf und überlegte, was ich tun sollte. Ich telefonierte mit meiner Tochter, mit meiner Schwester, mit meiner besten Freundin, mit seiner Stieftochter, die gerade in Amerika war. Ich fühlte mich sehr stark eingebunden. Meine Familie war ganz nah bei mir, meine besten Freundinnen, Frauen, die sozusagen um mich hielten. Es war eine unklare Todesursache mit allem, was dazugehört. Die ganze Zeit stand ein Polizeiwagen vor der Tür. Es war einfach fürchterlich. Neben der Trauer war es einfach auch gruselig, mit allem drum und dran. Eine große Frage war, wie verbringe ich die Nacht? Was mache ich, wenn Josef nachher abgeholt wird? Wie geht es dann weiter? Die Wohnung war komplett unrenoviert. Vor der Tür stand nur mein kleines Wohnmobil und ich hatte auch Angst, diese Nacht alleine zu verbringen. Keiner konnte aber zu mir kommen, weil es hier oben auch relativ weit weg ist. So entschied ich mich, zu einer meiner Freundinnen zu fahren. Und da blieb ich dann noch die Nacht. Und ja, die nächsten Tage gingen dann sozusagen weiter. Aber dann begann auch etwas, worüber wenig gesprochen worden ist. Ich machte noch Trainings. Ich hatte mit das beste Training des Jahres, weil ich so offenbarend war. Aber danach dann begann die Zeit der Trauer. Das Weiteratmen, ganz viel zu organisieren, das Abschiednehmen. Ich stellte Kontakt zur Familie von Josef her. Das erwies sich eher als schwierig, denn hier trafen zwei Welten aufeinander. Und ich lernte etwas sehr Deutliches. Ich war eine Witwe, aber ohne Trauschein. Wir waren ja nicht verheiratet und das war auch gut so. Denn es war ja auch der Versuch, die erste Möglichkeit, wieder einen Mann zu lieben. Aber es bedeutete auch, ich hatte keinerlei Befugnisse, keine Entscheidung über seinen Körper. Ich durfte noch Kleidung raussuchen für die Einäscherung, keine Verfügung über die Beisetzung oder den Abschied. Ich konnte nur eine Sache tun und die tat ich auch, nämlich meine eigene Trauer zu gestalten. Das war ein dunkler Winter, ein sehr dunkler Winter, ein kalter Winter. Es gab Menschen, die sagten, Barbara, du brauchst einen Hund. Aber sie sagten auch, so wie ich, die Verantwortung ist mir jetzt gerade in dieser Lebensphase viel zu groß. Und so ging ich also dann auch Hunderunden ohne Hund, so nannte ich sie damals. Ich mache mal eine Hunderunde ohne Hund und zog hier durch die Wälder und Felder. über die Wiesen. Ich machte Gedichte, ich schrieb Gedichte ohne Ende, ganz, ganz viel. Ich brachte innerhalb kürzester Zeit einen ersten Gedichtband heraus, nur mit Gedichten zum Josef, welches Buch anlässlich seiner Trauerfeier fertig war. Eine Freundin rief mich jeden Morgen und jeden Abend an. Andere halfen, auch beruflich, machten Projekte mit mir. Ich lebte von Freundinnen, von Nähe, von meiner Familie, von Gesprächen, von Menschen, die mich nicht retten wollten, sondern begleiteten. Zur Jahreswende hoch fuhr ich nach Skagen, an jenen Ort, wo auch meine Katze begraben liegt, weil, als ich mit Josef dort im Sommer Urlaub machte, eine Woche, ist sie gestorben. Ich nahm eine Trommel mit, die ich extra habe für ihn bauen lassen, für die Arbeit mit seiner Urne, für die Arbeit der Trauer. Und ich machte dort oben Ablösearbeit. Ich hielt mich da mehrere Tage und Nächte auf. Ich ging an unsere Orte. Ich trauerte. Ich machte Ablöserituale, Feuer. Ich war aber auch gut begleitet durch Freundinnen und auch Menschen mit schamanischer Arbeit, Erfahrung und Ähnlichem. Dabei war eine Frau, die lange mit einem Native zusammengelebt hat. Also ich fühlte mich gut umsorgt und bekam gute, horizonterweiternde Ideen, wie ich die Trauer aktiv gestalten kann. Es war also eine Zeit da oben in Skagen voller aktiver Prozesse. Aber die Trauer währte natürlich noch an und dauerte noch Wochen und Monate. Und auch jetzt gibt es kleine Momente, wo ich denke, ach Josef, ich danke dir für diese Zeit. Ich schrieb weiter Gedichte, ich schrieb überhaupt viel, ich schrieb mich durch die Dunkelheit. Aber ich wollte auch weiterleben, ich wollte dazugehören, ich wollte Kontakte, ich besuchte Freunde, Kollegen, Arbeitsprojekte, ich ging auf einen Neujahrsempfang in München, das war so mein Debüt, wieder aufzutauchen. Das war auch alles überhaupt nicht leicht, weil wenn mich jemand fragt, Mensch, Barbara, wie geht's, wie bist du ins neue Jahr gekommen, dann habe ich an diesem Abend, ich glaube, die Geschichte 30 Mal erzählt. Also weiterleben heißt nicht nur einfach weiteratmen. Im Frühjahr saß ich oben am Hochrhein an einem Ort, den Josef und ich für uns entdeckt hatten, den wir mochten, wo wir im Herbst noch so lange schwimmen waren und draußen saßen. Ich machte ein Feuer, um Josef und auch diesen Ort zu verabschieden und neu gestalten, zu transformieren. Eine Freundin gab mir die Frage mit, Barbara, geh doch mal nach, was ist durch den Tod von Josef überhaupt möglich geworden? Ich saß lange am Feuer. Es war kalt, es war feucht und zugig. Aber meine Antwort war da. Sie kam mit ganz viel Tränen und ganz eindeutig. Durch den Tod von Josef ist noch mehr Liebe für mich möglich. Ich kann überhaupt noch mehr lieben. Und dieser Satz hat mich ausgefüllt, gestärkt und getragen, auch wenn er mich in manchen Stunden zerrissen hat. Ich möchte das nicht romantisieren. Ich verherrliche keinen Tod und auch keine Beziehung. Josef war für mich ein wunderbarer Mensch, aber auch ein ganz wichtiger Lehrschritt. Ich habe den Eindruck, dass ich diejenige war, die Josef geholfen hat, gut, einfach und friedlich von dieser Welt zu gehen. Am Morgen hatte er noch davon gesprochen, was er alles bereut hat in seinem Leben und was er nicht wieder gut machen konnte. Ich habe ihm in gewisser Weise beigestanden, zu transformieren gehen zu dürfen. Die Zeit mit Josef war ein ganz besonderer Lehrschritt und ich habe allen voran gelernt zu lieben, weit über den Tod hinaus. Und natürlich ist Frieden, weil ich so viel gearbeitet. Ich habe auch Josef noch, nachdem er tot war, um Verzeihung gebeten für vieles, was ich vorher nicht hingekriegt habe. Und natürlich habe ich danach neue Menschen kennengelernt, neue Begegnungen, neue Lieben. Und eine Sache ist immer da, meine unendliche Liebeskraft und meine Schmerzkraft, denn ich kann mit Schmerz umgehen, ich kann trauern, weil ich nicht ausweiche. Ja, und deshalb ist es mir auch wichtig, wenn ich Menschen begegne, dass sie in gewisser Weise wissen, wovon ich spreche oder dass sie dazuhören können. Und ich schätze es, wenn Menschen Schmerzen annehmen und sie durchschreiten. Denn eine ungeliebte Trauer verschwindet nicht, die zieht nur irgendwie um. Ja. Und das ist vielleicht die Botschaft dieser Episode. Wir müssen nicht vor dem Schmerz fliehen. Wir können ihn durchschreiten. Liebe endet niemals mit dem Tod. Sie wächst dann ins Unendliche. Sie verändert aber ihre Form. Und manchmal lernen wir, so denke ich, gerade im Verlust, wie groß unser Vermögen zu lieben und unser Herz wirklich ist. Ich bin eine Witwe ohne Trauschein und das gehört auch zu meiner Geschichte.